Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick-Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Wenn wir schon nicht richtig reisen können dieses Jahr, laden wir Sie bei «Weinfach» herzlich gerne ein, zum Einsteigen und Mitreisen. In Weingenuss, zu Frankreich und Italien sind wir ja schon gekommen, darum machen wir heute einen Abstecher auf Spanien. Unser Gast ist der Sascha Erni von Mövenpick Wein Zurückkreuz. Schön, bist du bei uns.
Danke, hola, buenas tardes.
Ja, schau jetzt.
Wunderbar. Hey, buenas tardes.
Buenas tardes. Mit dir haben wir ja wirklich zwei Flüge auf einen Touch, weil du weißt ganz viel über Wein und du kannst nicht nur Spanisch, du hast mal in Spanien gelebt.
Ja, ich war mal unten, vor längerer Zeit, 2 Jahre lang. Und hatte natürlich das Glück gehabt, in der Hotellerie, wo ich damals daheim war, auf Reisen zu gehen. Ich hatte einen sehr guten Weinhändler, der gesagt hat, komm mit in den Norden rauf und dann lernst du das Land kennen. Und das war der grosse Hit für mich nachher, wo ich wirklich gesagt habe, yes, das ist Spass.
Jetzt bin ich wirklich ungespannt, so ein bisschen über Trinkgewohnheiten von den Spaniern, von den Italienern. Ich habe es vorhin in einem Vorgespräch, da haben wir miteinander geredet, und gesagt, Frankreich zu Mittag. Die hocken alle an den Tisch und trinken am Mittag eine Flasche Wein, also nicht 7 Dezi, eine Liter Flasche Wein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da über Spanien zu erzählen hast, was Trinkgewohnheiten, Trinkkultur angeht.
Gut, die Italiener machen das ja auch.
Sicher, also einfach, ja. Ja, das kenne ich aber nicht so gut. Aber ich kann mir es vorstellen.
Ja. Ja, also ich bin überzeugt, mengenmässig geht es sicher auf, dass man da mithaben kann mit Italien, Südfrankreich und Spanier. Wie du gesagt hast, es ist wichtig, dass sie schon Mittag das Glas geniessen dürfen. Manchmal ist schon zum 9. Ich muss dir auch sehen, der Tagesrhythmus ist da ganz anders als bei uns in der Schweiz. Die fangen halt vielfach, wenn sie in den Süden runtergehen, erst um 9 Uhr an arbeiten und dann ist halt am 11. das 9.
Ja, ja.
Und dort ist halt das 9. so, wenn die Arbeiter Pause machen, dann geht man ins Lokal, bestellt, kommt mal richtig Kamon über, ein Haufen Brot und dann gibt es schon mal ein Glas Wein, Bier und Schnaps. Ja, das habe ich alles erlebt. Und
wo? Wieso nicht?
Ist ja noch hart, wenn du nachher wirklich noch mal arbeiten. Aber ja, das kann passieren. Und darum ist auch die Siesta da, wo sie sich erholen am Nachmittag von der Wärme und vom 9.
Und vom Wein.
Dass sie am Abend um 5 wieder voll rein dürfen. Ja.
Du sagst jetzt, das kann passieren. Bei uns gehen ja die ins 9., die auf der Baustelle arbeiten, hauptsächlich. Aber wenn ich dich jetzt so anschaue, dann macht man das in Spanien einfach so. Also anstatt der Kaffee ist um 11 das 9. Anführungs- und Schlusszeichen mit allem, was dazugehört.
Ja, ich habe es so ein paar Mal erlebt und ich habe selber gestaunt, dass das geht. Und offenbar ist das Ritual, das die haben und das ist völlig normal.
Hast du mitgemacht? Hast du auch ausprobiert?
Eben darum.
Darum hat er nach 2 Jahren wieder zu Hause.
Deshalb habe ich aber, ich muss sagen, es ist gut, ich habe noch andere Tätigkeiten als das 9. machen.
Wahnsinn. Ja, aber das klingt für uns nach Ferien.
Ja, vor allem wenn du in der Tourismusregion bist, im Süden unten, zwischen Valencia und Alicante, wo es ja wirklich viele Leute hat, die den Sommer durchstehen und im Herbst drinnen. Wir haben ja vor allem auch Kunden gekommen, die im Herbst gekommen sind und im Frühling. Und dann hast du aber auch im Winter Zeit, um anders zu machen. Eben auf Weinreisen zu gehen, im Land drinnen, da musst du nie mehr sonst. Spanien ist so gross und so vielfältig. Ja, da habe ich wirklich ein paar schöne Sachen erlebt.
Gut, du bist dann nach 2 Jahren wieder zurückgekommen und hast dich da wieder müssen integrieren und wieder anpassen. Hast du immer noch, hätte die auch noch blöd angeschaut, wenn du um 11 den Weiss bestellt hättest und nachher die Schnaps und für uns in der Beiz.
Ja, das wäre schon ein bedenkenswert gewesen. Ja, das ist schon so.
Bei spanischen Wein kommt ja der meiste, ich glaube Rioja oder eben Ribera del Duero in Sinn. Sagt, du kannst das viel schöner sagen. Wie sagt man das?
Also das eine wäre eben Ribera del Duero.
Ribera del Duero.
Und das andere wäre Rioja.
Rioja, also das ist nicht so daneben gewesen.
In Spanien ist es wirklich so, dass man das ganze Wort immer aussprechen. Man tut es nicht verschlucken. Im Französischen, wo man schönen Schwung drin hat, sehr melodiös, ist am Spanischen sehr klar.
Eben bei diesen beiden, wenn wir jetzt nämlich genau einhaken, es geht ein bisschen um den Unterschied von diesen beiden Weinen. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, was sind die wichtigsten Unterschiede? Wenn wir könnte eine Punkteliste machen, was muss man wissen über den Unterschied von diesen beiden?
Das eine ist das Historische. Wir haben Rioja, die eine sehr grosse Tradition hat. Man spricht da von 1850, wo es so richtig losgegangen ist. Und Ribera del Duero, die sehr neu ist für uns, also eine Herkunftsbezeichnung zum Beispiel, hat es erst 1982 bekommen. Und das sind grosse Unterschiede. Und im Anbau innen hat es auch eine riesige Entwicklung gegeben. Die zwei Gebiete haben wirklich immer probiert, den besser gegen den anderen auszustechen. Und da ist der Spanier halt sehr stolz auf Tradition. Wir sind die Besten und können es am besten. Was, das finde ich auch schön, das habe ich immer sehr geschätzt. Und das war auch die Herausforderung für die Spanier, dass sie wissen, wir sind nicht allein, es hat noch andere nebenzu, links und rechts, dass sie mitmachen können. Und das andere Thema ist das Klima. Das Klima im Rioja ist eher kühl, weil gerade Cantabria hinzu ist. Das ist das Felsgebirge, das dann nachher ins Navarra geht und in die Pyrenäen über. Und im Ribera, das ist eigentlich eine Ebene, eine Flussebene, mit sehr viel Kies, Sand, wenn wir weit zurückgehen. Und das hat eine ganz andere Art von Klima, wo auch sehr heiß wird im Sommer. Es kann gut sein, dass es 40 Grad ist und im Winter kann es bis minus 20 sein. Also da haben wir wirklich 60 Grad Unterschied. Und ich war einmal im Januar oben und es ist wirklich so, da bist du froh, hast du eine Jacke an, eine Kappe und ein Händchen. Und es zieht natürlich voll durch.
Überleben denn da die Reben? Also minus 20 Grad oder Rebstock? Da fangen sie bei uns an mit diesen Fackeln und anfangen heizen und schauen und schützen. Oder?
Wärmepilz.
Mhm. Ja, genau. Wie macht man denn das dort?
Das Besondere ist der Anbau. Sie haben die Rebstöcke sind sehr tief gelegt. Mhm. Sie wachsen am Boden innen, sind maximum einen Meter hoch. Das ist der Schutz, den sie haben. Okay. Das ist auch im Rhonetal gibt es Gebiet, im Châteauneuf-du-Pape, wo sie auch tief arbeiten. Wo wir in der Schweiz dann wieder anders sind, wo man es möglichst hoch zieht, damit es genug Sonne bekommt, damit es gut durchlüften kann. Und das ist in Spanien kein Thema. Sie haben genug Hitze, Tröchen, ja, Sonne, ja. So Perioden.
Du hast gesagt, der Ribera del Duero ist eher ein neuer Wein, sozusagen. Eben der Rioja hat sehr viel Tradition und sehr viel Geschichte. Ist der bei den Spaniern auch anerkannter in diesem Sinn?
Ja, es ist gut bei der Familie. Also, gute Frage. Wenn es um grosse Fest geht, dann ist der Traditionalist der Rioja. Ja. Und die Jungen sagen heute eher ein bisschen trendig, ich will eher die fruchtigere Seite haben, ein bisschen die lebendigere Seite, dann gehe ich lieber ins Ribera über. Und ja, das sind so die Hauptmerkmale, die ich jetzt so gesehen habe. Und im Rioja ist das, vielleicht, dass ich gerade mal ausholen kann, wir haben ja da zwei Weine, das eine wäre Astrales aus dem Ribera del Duero und das zweite wäre der Marques de Murrieta aus dem Rioja raus. Die sind so unterschiedlich, weil Marques de Murrieta muss man zum Beispiel sehen, dass, wie gesagt, 1850, wenn ich kurz etwas dazu sagen zur Geschichte.
Selbstverständlich, so viel du möchtest.
Gut, der Luciano de Murrieta hat als erstes 75 Liter Fässchen gebracht und hat gesagt, jetzt machen wir den Wein in diesen kleinen Fässchen. Und hat für einen Herzog gearbeitet, von Herzog von Kastilien, und hat entschieden, wow, als Dank wirst du ein Marquis oder Marques. Und das ist der Name, den er daraus gegeben hat. Und der Marques de Murrieta hat nachher 1872 angefangen, selber Wein zu produzieren. Und das war bis heute in Familienbesitz gewesen, nach wie vor. Und sie haben auch ein entsprechendes Repertoire und es ist auch sehr flächenmäßig gross. Wir reden da von 200 Hektar Land. Allein davon ist klar, sind es die Hälfte Wald. Wir gehen auch gerne jagen, auf die Wild. Und die andere Hälfte ist auf Rebbau bezogen.
200 Hektar?
Ja.
Darf ich schnell ein bisschen reingrätschen? Ich bin ein googeln. Was meint ihr?
Aber nicht zu lange.
Nein, es geht nicht lang. Aber nur eine kleine Frage, oder? Der Kanton Zürich ist der grösste deutsch-schweizer Weinproduzent. Was meint ihr denn, wie viele Hektare hat der Kanton Zürich, wo er Wein anbaut? Du hast jetzt gesagt, 200 Hektare da nur schon, das ist gut, gell?
Ja.
So, was meint ihr, der Kanton Zürich?
Ich schätze 60.
Du?
Ja, ich schließe mich dir an. Du wirst es ja wissen. Nein, ich denke weniger. Ich denke weniger. Also, ich hätte jetzt gesagt weniger.
Also jetzt, der Kanton Zürich hat 600 Hektare, oder?
Was?
Slavo 800 und das Wallis natürlich 5000 Hektare. So. Aber trotzdem, was? Ja. So also nur drei, das ist ein ganzer Kanton, da reden wir von einem einzelnen. Gut, ja. 200 Hektare, das ist ein rechter Bitz. So, fertig.
Ja. Schon fertig?
Sagen nicht mehr.
Oh, okay.
Das Schöne ist auch, das ist auch das Weingut, das als einziges Weingut alle Rebberge an einem Fleck hat. Also du musst nicht durchs Dorf fahren, du hast dort eine Parzelle, oder du musst sonst durchs andere Ecke fahren, dort wieder eine Parzelle zum Ernten. Und so haben sie alles sehr unter Kontrolle. Mhm. Und bei Astrales, aus dem Ribera raus, dort ist es ein bisschen verteilter. Und sie haben, es ist ein Weingut, das in den 90er Jahren eine grosse Entwicklung gemacht hat. Und sie haben halt von Anfang an gesagt, es muss modern sein. Das heisst, so viel als nötig und so wenig als möglich im Fass zu haben und auch nicht zu lange lagern. Und das ist auch eine Tendenz, die sich abzeichnet hat in Spanien überhaupt, dass man einfach so ein bisschen das typisch Erdige, das Animalische, das, die komischen Gerüche und Geschmäcker, die dahinter führen können. Dass wir da ja, man sieht, ich spreche mit den Händen. Ja, ja, dass das da einfach ein gepflegter ist, ein mehr Finesse hat und sehr zugänglich ist zum
Trinken. Es ist schade, dass man dich nicht sieht. Du redest wirklich mit den Händen.
Das, ja, das sind die zwei Jahre Spanien, ja. Gell, wo sich da manifestieren.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hat man schon ein das Gefühl, der Rioja lebt von seinem Namen. Mhm. Oder ja, könnt wahrscheinlich ein bisschen machen, was sie wollen. Es ist einfach eben, es ist der Name. Und wie du gesagt hast, so ein bisschen der Familienwein. Und Ribera del Duero, die mussten viel mehr müssen machen, dass sie überhaupt auch, nehme ich jetzt an, in den Schweizer Markt haben, ja, können kommen. Und müssen eigentlich viel mehr schaffen dafür,
ja,
dass sie getrunken werden, quasi.
Ja, es hat allerdings den Rang haben sie abgelaufen im Rioja. Sie haben einen, es gibt einen sehr bekannten Produzenten im Ribera, das wäre der Alejandro Fernandez. Und der hat für sich gesagt, ich muss Qualität machen.
Also der Rang abgelaufen qualitativ, nicht, ja, nicht von der Quantität.
Genau, mhm, genau. Und er hat sehr viel Zeit investiert, das beste Rebgut, das Zeug sehr gut zu pflegen. Und aus dem muss ein Wein entwickeln. Und er hat auch dazu geführt, dass dann nachher die Herkunftsbezeichnung, das DO, Denomination Origin, dass die Bezeichnung dann gekommen ist und Ribera als Ganzes anerkannt worden ist. Während dem Rioja es dann irgendwann verschlafen hat, gerade so in den 50er Jahren bis in die 80er Jahre rein, wo man gesagt hat, möglichst viele Mengen, das ist wichtig, dass wir alle verdrängen können. Und die Qualität war dann zweitrangig. Mhm. Und das spürt heute Rioja immer noch. Sie haben ihre 5-6 Big Shots und dort mussten sie einfach lernen, dass sie, hallo, da kommen die junge, moderne, wilde, die euch zeigen, was abgeht. Und das dürfte das traditionell ein bisschen in Frage stellen.
Was trinkt denn der Schweizer lieber? Rioja oder Ribera del Duero?
Das ist wieder eine Herausforderung. Ich kann es so nicht beantworten. Ich kann es wirklich denkst? Nicht sagen. Ich,
oder wie erlebst du es im Verkauf?
Genau.
Wie
ist
es?
Ja.
Gefühlsmässig, und was ich jetzt sehe bei uns im Geschäft, ist mehr der Ribera del Duero, der gefragt ist.
Eben wegen moderner, oder? Mhm. Weil man sieht dann viel und man auch auf Speiskarten oder in Bars, also es tut mir immer mehr, ist immer mehr gekommen in den letzten paar Jahren, oder
ja,
in den letzten Jahrzehnten.
Ja, sie müssen sich entwickeln. Mhm. Und sie haben auch gesehen, dass zum Beispiel auf Mallorca, auf der Insel in Spanien aussen, dass man auch dort einen guten Wein macht. Wir haben gesehen, dass man auch in La Mancha, das ist der südlich von Madrid, dass man auch da sich weiterentwickelt. Oder Priorat heute ist ganz klar ein Top-Shot auf der Welt. Die haben das Markenzeichen gesetzt. Und das macht es dann aus am Schluss, dass man sagen muss, hey, wir müssen wieder mal den Ärmel hinterziehen, also hinterkrempeln und vorwärts und Gas geben im Ganzen. Mhm.
Jetzt wollen wir natürlich mal spüren. Jetzt wollen wir mal den Unterschied spüren. Mit was fangen wir an?
Wir fangen mit Ribera an.
Schenkst du ihr? Das ist lieb. Danke.
Mit dem Merci. Astralis. 2016. Nicht zu viel.
Nein. Wir müssen ja nur degustieren. Bitte schön.
Erst.
So. Sehr schöne Farbe. Fällt schon mal auf.
Mhm.
Rubinrot, wie würdest du das beschreiben?
Genau so.
So ein Rubinig, gell?
Ja. Auch gute Konsistenz. Das ist, wirkt auch, das zeigt auch der Alkoholgehalt an.
Ich wollte gerade sagen, der hat Alkohol, gell?
Wir sind bei 15 PS, also geht auf jeden Fall etwas. Und schönes Beerige führen. Fruchtige.
Ja, mega.
Da hat es viel drin, ja.
Es zeigt Berig, aber auch,
fruchtig,
dass er...
Fruchtig, aber auch ein bisschen Schock, irgendwie Schocki, Zwetschge, so ein bisschen...
Sehr gut, jawohl. Ein bisschen Röstig.
Wow.
Holundrig. Ja, das gibt so einen schönen Fruchtsalat. Also.
Das stimmt, die Röstaromen, die sind extrem, gell? Das liegt am Fass.
Das also liegt am Fass, richtig. Und sie tun vor allem auch...
Yes! Richtig!
So gut. Ja, das hängt ja damit zusammen, dass sie auf neue Fässer setzen. Mhm. Und neue Fässer geben viel mehr Gerbstoff abgeben. Und das wirkt dann sehr intensiv jetzt auch. Und das ist ein Wein, wo man auch merkt, es ist zu jung. Von der Säure, Tannin, es ist so ein bisschen pelzig auf den Zungen.
Und im Gaumen auch, ist immer noch da.
Jetzt hätte ich etwas fragen, du sagst, neue Fässer, hast du... sind verantwortlich für die Röstaromen. Ich habe mir nicht mehr vorgestellt, ein Fass, das 2-3 Jahre alt ist, das hat doch Patina, das muss doch... Ist das also genau umgekehrt? Ja, also je älter das Fass, desto weniger gibt es Aromen ab, oder animierte Wein, um Aromen zu entwickeln. So.
Genau.
Ah, ich habe es genau umgekehrt gedacht.
Das neueste Fass ist die Intensität am höchsten. Und das wird ja meistens noch getoastet. Also man sagt eben auch, man tut es über das Feuer heben. Und je nach Zeitdauer, ob das eine halbe Stunde ist oder eine Stunde oder noch länger, dann geht das innen schwarz. Wie Ruhe. Es gibt wie Ruhe. Und das lässt man dann nachher so. Und dann tut man entscheiden, ob man es heavy toastet hat, also sehr schwer oder leicht. Mhm. Und die Röstaromatik gibt es dann ab. Wo dann irgendwann mal spürst, hey, ich habe das Gefühl, ich habe noch so Kaffeenoten, Kakonoten. Das kommt dann alles so hinterführen.
Das ist doch extrem. Hä? Und jetzt sagst du, nach 5-6 Jahren, vielleicht ist so ein Fass durch, oder?
Richtig.
Wieso tut man es einfach nicht nachtoasten? Geht das nicht? Also muss man wirklich neue Fässer dann wieder haben? Kann man die nicht quasi renaturieren?
Es gibt Weingüter, die das natürlich abkaufen und dann wird es wieder gebraucht, weiterverwertet. Okay. Weil sie wollen wirklich nur das Leichte haben, das Softige und nicht mehr das Intensive. Ja. Und das ist ja...
Nein, sag nur weiter.
Ist auch in Bordeaux. Die setzen auch Schwergewicht, neue Fässer, vielleicht noch das zweite Jahr, wo sie dann schauen mit den Mischungen, was ist jetzt perfekt harmonisch von der Säure, Tannin her, von der Fruchtigkeit. Genau.
Also nur 2 Jahre?
Ja.
Oh, okay.
Ja, die sind da sehr, sehr
ausgewählt. Ja, so ein Fass ist ja nicht ganz gratis. Das kommt ja auch dazu.
Nein, das kostet etwas. Das kommt je nachdem, macht Qualitätsstufe, kann das schnell mal 1'000 Euro kosten, das Fass.
Wie viel geht die 3 Liter?
Ja, die französische Bordeaux Barrix, da reden wir von 225 Liter. Mhm. Und das ist so ein der Maßstab weltweit. Es gibt aber auch grosse Fuder bis 1'000 Liter, die man heute offen hat, so wie Bottich, wie eine Badwanne. Mhm. Und das ist auch das, was sie heute so eine Tendenz haben. Sie wollen das möglichst natürlich lassen, auch von der Hefe her, weil die Hefe tut ja den Zucker in Alkohol umwandeln. Und das Spiel ist sehr spannend. Und da haben wir jetzt wirklich einen Vertreter Astralis, der sich präsentieren will. Es ist für mich so ein richtig typischer, klassischer Ribera del Duero.
Ja, der präsentiert sich sehr gut, würde ich sagen. Eben, du hast vorhin gesagt, mit deinen Worten, eben, der hat 15 PS. Muss ich den viel vorher aufmachen, dass ich schnaufen kann, oder ist nicht nötig?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, Spanien unten, wenn ich die Flasche eine Stunde vorher aufgemacht habe, kommt mal etwas. Aber was ich viel bessere Erfahrungen gemacht habe, aufmachen, dekantieren und richtig reinschütten, dass es schäumt und dann kommt das Bucke richtig führen. Es klingt zwar ein bisschen komisch, ja, wieso soll man jetzt das reinschütten und nicht irgendwie über das Kerzenlicht haben und sanft da umleeren ins Glas rein oder in die Karaffe. Nein, der Spanier vertreibt das gut. Mhm. Das ist eine langlebige Rebsorte. Temprano heisst früher Reifau, Tempranillo. Das ist so die Ableitung vom Ganzen her. Ist aber eine sehr robuste Rebsorte. Mhm.
Du hast vorher gesagt, Fruchtsalat.
Ja, also das Bouquet von dunklen Früchten.
Es hat alles drin. Es ist wahnsinnig. Auch im Nachhinein noch. Mhm. Also wirklich. Also eben, ich kann ja zu allem Rotwein trinken, da stehe ich ja dazu. Aber grundsätzlich, zu was würdest du empfehlen?
Also wenn man ganz, ganz bescheiden und einfach könnte sein, dann ist es ein Hackbraten mit Herdöpfelstock. Mm. Und wenn man sich in Pfiffiger wettet, dann müsste man irgendwie ein Tomahawk-Steak nehmen vom Grill, also einen, der fast einmal schlägt, so ein grosses Stück, wo dann auch wieder das Russigen übergeht auf dem Grill, wenn es ein Holzkohlen ist. Ja, also es verlangt nach Essen, es verlangt nach Fett. Ich bin zum Beispiel einer, der seit Jahren kein Fleisch mehr isst. Da würde ich jetzt zum Beispiel ein Linsen sehr gut mit Linsen kombinieren. Mhm. Und das ist auch das Mastige, das Schwerfällige und das mag es vertragen. Mhm. Auf der anderen Seite, mit Käse ist es zu intensiv. Da brauchst du einen sehr milden Käse, weil es dann einfach scharf, zu rezent wird und die Zunge anfängt zu brennen. Und da finde ich, ist der Genuss dann nicht so gross.
Ja, weil das Bucken ist wahnsinnig, aber den könnte man auch sehr gut einfach so
einfach
trinken.
Einfach so, gell? Ja, ist so dominant präsent. Ja.
Da braucht es gar nichts dazu. Ja.
Nein. Also die Lähmung im Gesicht kommt automatisch.
Man merkt es.
Ja, der Alk ist schon, den spürt man schon. Also 15%.
Was hast du wollen sagen? 15%
kann ich sagen. Weißt du, so richtig korrekt.
Wir sagen jetzt PS ab heute.
Ja. Darf ich noch ganz schnell, wieso eigentlich Volumenprozent? Nicht einfach Prozent? Wieso steht da Voll und nicht einfach Prozent? Also steht ja auf jeder Flasche, das ist 15 Voll, oder?
Da bin ich jetzt effektiv überfragt.
Yes!
Kann ich mal einen Experten können challengen? Sehr gut.
Okay. Gut.
Ja, ich glaube, wir mögen auf den zweiten Wein über. Ist das in der Ordnung für euch? Mhm. Auf den Marques de Murrieta.
Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Du hast ja gesagt, eben da, der Duero ist ein moderner Wein. Mhm. Okay. Und jetzt in einer klassischen. Ja? Richtig.
Das werden wir jetzt gerade testen.
Mhm. Sehr gut.
Dankeschön.
De?
Dankeschön.
Farbmässig sehr ähnlich.
Genau.
Ein bisschen bräunlicher, okay. Nicht? So ein bisschen mehr...
Findest du?
Alles schönes, dunkles Rot. Ein bisschen sehr, so ja. Brauneinschlag. Also im Positiven, gell?
Alles gut, hat alles Platz, das ist wichtig. Es gibt nicht nur ein Wenn und
Ober. 14.
14?
Ja, ein Lichtgewicht, gell? Yes. Im Vergleich zu diesem. Mhm. Also ich bringe es immer noch nicht an, oder? Seit ich da den Podcast mitmache, daheim auch, versuche ich immer wirklich mir vorher zu überlegen, ja, was schmecke ich da? Kopf, schmeckt einfach gut.
Das ist ja mal das Wichtigste am Ganzen. Am
also mit Beere ist ja nie falsch, oder? Aber wenn ich jetzt noch genau ein bisschen müsste, etwas Neues dazu sagen.
Bucke ist auch immer gut.
Bucke, ja. Bucke unglaublich reichhaltiges Bucke.
Ja, vielseitig. Mhm.
Volle Nase.
Ja.
Das gibt es ja noch.
Das ist ein gutes Wortspiel. Ich habe mich auch am Anfang, als ich vor gut 20 Jahren angefangen habe, sich mit dem Wein befassen, habe ich auch überlegt, ja, wie komme ich zu dem Ganzen. Und ich hatte einen guten Lehrmeister, einen Mentor, Stefan Meyer vom Rathauskeller in Zug. Und der hat gesagt, los, wenn du über mehr Wein wissen willst, dann gibt es nur eins, du musst bewusst essen. Und ich dachte, okay, ja, was mache ich ja? Ja, aber einfach mal einen Teller voll Erdbeere essen, verketschen, in die Hände nehmen, verreiben, daran schmecken. Und mach das mit allem, was du kannst, mit allen Früchten, die du hast, mit allen Gemüse, mit jedem Essen, extrem bewusst. Und das habe ich dann gedacht, ich fange mal an und habe das über Jahre so gemacht. Und der Effekt ist wirklich heute, wenn ich einen Wein degustiere, irgendwo kommt wieder etwas für und sage, das habe ich doch schon gegessen oder das habe ich schon irgendwo geschmeckt. Oder mal auf einem frisch gemähten Teppich, Rasen natürlich, Fußballrasen, einfach mal am Boden runter. Daran schmecken, schnuppern und das aufnehmen und aufsaugen. Und dann ist das irgendwo memorisiert und das bleibt. Und so habe ich meine Erfahrung gemacht mit Wein und kann es heute... Fällt mir leichter, das zu beurteilen.
Das ist aber sehr eindrücklich. Ganz schöne Geschichte.
Ja, sag nicht.
Nicht aus dem Lehrbuch. Eben, ein Lehrmeister. Der einem das so beibringen kann. Die Geschmäcker kommen immer wieder vor.
Wenn ich Wein probiere, schon, ja.
Ja, sonst hoffentlich auch. Das ja. Ist auch ja. Aber nein, aber wenn das so bewusst ist, ist ein gutes Beispiel mit der Erdbeere. Auch verketschen und die Konsistenz und eben den Geschmack.
Und so, wenn du das immer wieder machst, kommst du ja rein, gell? Und wenn du im Beruf drin bist später, als Sommelier zum Beispiel, wenn ich auch tätig war, dann hast du die Pflicht, Wein zu degustieren. Und dann ist es sehr eine technische Sache. Also Augen, Nase, Gaumen und wieder rausspeuzen und nichts trinken. Und am Anfang ist es schwierig. Da denkst du, mein Gott, jetzt muss ich da 20 Wein probieren. Ich vergesse das nie mehr im Rathauskeller, am Montag Nachmittag da in der Küche oben am Probieren. Und nach dem dritten ist bei mir fertig gewesen. Ja, ist gut, es schmeckt irgendetwas, ist gut. Aber über die Jahre ist das plötzlich gegangen und dann kannst du 50, 60 Wein am Tag und dann geht das, weil das dann sehr technisch ist. Und dann kannst du das beurteilen und sagen, okay, das ist die Tendenz, das ist das Aroma. Aber eben, das ist ein Training.
Mhm. Aber es braucht sehr Zeit, das geht Jahre.
Das geht Jahre, ja.
Das also wenn der Gast und ich jetzt anfangen...
Also ich trinke ja auch schon seit Jahren Wein, aber...
Nein, nicht mit dem Wein trinken, eben. Aber mit
du meinst mit dem doch eher
mit der Erdbeere und dem Fußballrasen und so, das.
Aber ich sehe es im Laden rein, die Leute kommen ja nicht wegen dem, oder Detail beschreiben, sondern die Leute kommen, weil sie sagen, hey, los jetzt, heute haben wir zum Beispiel ein Entrecote daheim. Und ich mache dazu Bratherdöpfel und ich mache ein bisschen Bohnen mit Speck noch dazu.
Was passt?
Was können wir da? Und weißt, und ich habe gerne etwas aus Italien raus. Oder kannst du mir auch mal etwas Neues zeigen von Spanien? Und dann musst du dich darauf einladen, musst du es dir vorstellen können und dann gehst du mal auf den Weg miteinander.
Also so kommen die Leute Wein
kaufen? Ja, so kommen die Leute. Nicht alle, aber es hat einige Leute, die so kommen, wirklich, gerade jetzt so Weihnachtszeiten wieder an, im Herbst drin, da kommen
ja klar, die grossen Menüs, gell, die schönen. Ja.
Da sind wir auch gefordert und das macht den Spass am Job. Das ist genau das, was die ausmacht und sagt, ah, vielleicht kann ihm etwas helfen. Und wenn das nächste Mal kommt und sagt, das war mega, dann hast du auch Vertrauen und so funktioniert dann nachher das Geschäft. Oder?
Das ist genau ja auch eure Qualität als Weinberater und auch vom Möbelbeig, dass man genau so reinkommen kann und so einmal auf etwas Neues kommt, wo man in einem Laden einfach so nicht wieder zur Stelle ausnehmen
würde. Ja. Am Schluss am Ende ist es schon immer eine Geschmackssache, das ist schon so. Und ich denke, wir haben das Glück, dass wir mehr oder weniger wieder das eine und das andere Mal im Geschäft zeigen können, dass wir wieder mal einen Wein können. Wir arbeiten ja mit Goravin, das ist ein Gerät, wo man durch die Nadeln durchstechen, durch die Korken, mit der Nadel durch die Korken, Entschuldigung. Und so können wir den Wein gewinnen, ohne dass wir mit Flaschen aufmachen. Und dann können wir mal einem Kunden zeigen, los, was wäre jetzt die Idee, probieren mal, ist es das, wo dir entspricht. Und dann ist halt der Moment, der zählt. Mhm. Und die Leute schätzen sie ja den Fluss gleich daheim, wenn sie ihren vier Wänden sind.
Mhm. Und wie, ja. Jetzt diese Woche spüre ich, den Abgang ist ganz anders, logisch ist er ganz anders, aber der bleibt nicht so.
Nein, der ist kürzer.
Kürzer ist der gute Ausdruck, ja.
Und ist noch intensiver, noch tröchender auf der Zunge. Herrlich. Das Tanniniger, das Adstringenz, sagt man dem. Und auf der gleichen Seite, aber auf der Seite raus, kommt wie sagst du, der Speuz. Läuft
wie das Wasser so zusammen.
Das zieht er wirklich, gell? Ja. Der Speuz und der läuft
wunderbar. Und das ist dann wieder die Säure, die es ausgleichen tut. Also das Wechselspiel. Und wenn du sagst, im Abgang rein, hast du das Gefühl, okay, er ist da, aber er geht auch wieder sanft. Und Astralis war vorher intensiver.
Viel dominanter, viel intensiver.
Ja. Das zeigt einfach auch, dass der Marquez schon in der Ruhephase drin ist und nicht mehr in der Fruchtphase, wo der Astralis noch voll drin ist und sich da ein bisschen zurückzieht. Also Marquez ist einer, wo man locker noch 5-7 Jahre behalten kann, wenn man will. Aber die meisten Leute wollen ja heute Wein trinken, wie ich auch. Und es ist auch entsprechend so heute produziert, dass man das Erlebnis schon heute mehr oder weniger hat.
Jetzt hast du Ruhephase, heisst, dass der kommt, das haben wir glaube ich gehört bei den Bordeaux, wenn ich mich nicht täusche, also dass die mal so ein bisschen schlafen, 3-4-5 Jahre und dann kommen sie wieder, oder? Macht das der auch in dem Fall, wenn du Ruhephase sagst? Also wenn ich ihn jetzt 5 Jahre in Ruhe lasse,
dann wirkt nachher komplett
ist das ein anderer Wein als der, den wir jetzt
bedeutend anders. Okay. Er wird zugänglicher, wird angenehmer im Gaumen, im Trinkfluss. Okay. Und auch dann hast du vielleicht auch Lust, auf etwas anderes zu essen und hast das Gefühl, wow, es wirkt sehr harmonischer und jetzt ist es noch ein bisschen kräftig, so richtig, so ein bisschen maskuliner wie so ein Bodybuilder auf Rollschuhen.
Aber es ist schon verrückt, sanfter, gell, wie die Lebenszyklen haben, verschiedene Leben haben, das lebt, oder?
Ja.
Ein Wein lebt, das Coca-Cola ist das Coca-Cola, ist das Coca-Cola, immer gleich, oder? Aber so etwas lebt, verändert sich, das ist schon noch faszinierend.
Das hast du auch, wenn es so ein Wein Gaston, tut mir leid, wenn ich halt schon in der Bordeaux sage, gell? Ich weiss, du schätzt es sehr, ich ja auch persönlich, aber es zeigt einfach, wenn du langlebige Weine hast, die 20 oder 30 Jahre alt sind und du machst den Wein auf und du machst sofort ins Glas einschenken und trinken, hast du keinen Trinkgenuss. Weil der hätte so manches Jahr müssen warten. Und der braucht jetzt auch Zeit zum Aufgehen, zum Aufblühen. Dann tut man es auch garaffieren, langsam Zeit lassen, 6, 7, 8 Stunden und dann gibt es immer Nuancen und es lebt immer weiter. Und das ist auch bei den Spaniern so, Marquez de Murrieta, Astralis, die Weine kommen auch, die bewegen sich, die leben, das ist ja immer noch ein Mikroorganismus, wenn auch flüssig. Und das ist eine wichtige Flüssigkeit, wenn man ins Mittelalter zurückgeht oder vor 150 Jahren. Eben Spanien war eine Seefahrernation und das Trinkwasser war bei denen knapp, aber Wein haben sie gehabt. Also das war nie ein Thema.
Man könnte dir ewig zuhören und auch zuschauen. Du hast so viele gute und schöne Geschichten, die du kannst erzählen und weitergeben. Auch das mit den Geschmäckern und jetzt auch, wie du das erzählt hast. Das bleibt einem. Ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr. Kann man viel lernen und profitieren von dir. Was man auch immer wieder hört im Zusammenhang mit spanischem Wein, ist Reserva und Crianza.
Das ist ein guter Punkt, das ist richtig. Da legt Spanien sehr grossen Wert drauf. Das hat man auch mal definiert, um eben Herkunftsbezeichnung so eingrenzen. Und es fängt natürlich an mit dem Vino de la Tierra, das ist der Landwein, den jeden Tag kannst trinken. nichts Besonderes, da wird einfach gepresst, abgefüllt und los geht's.
So Vin de Table oder so?
Ja, genau, okay. Exakt. Ja. Und dann kommt die Crianza-Linie und dort fängt man an, hat man gesagt, wir wollen 6 Monate im Fass drin haben und mindestens so lange noch einmal in der Flasche, bevor er in den Verkauf geht. Und beim Reserva redet man von einem Jahr, plus noch mal ein Jahr warten in der Flasche. Das tut man dann alles so machen, Fass, abfüllen die Flasche, dann wird die noch mal gelagert und dann geht es erst in den Verkauf. Und dann gibt es den Gran Reserva, das ist dann 2 Jahre und dann noch mal 2 Jahre, bis es rausgeht. Und dann gibt es noch also die ganz speziellen, wie Vega Sicilia Unico. Das ist das Weingut, das man sagt in Spanien. Die haben ein Unico, das ist ihr grösstes Flaggschiff, 10 Jahre, bis es in den Verkauf kommt. Also die warten extrem lang.
Also das ist nur, in Anführungsstrichen, nur die Dauer, wo der Wein, und hat nichts mit der Qualität von der Trauben zu tun oder so, also Reserva, Crianza, ist wirklich einfach die Dauer der Lagerung.
Genau, okay. Exakt. Mm. Und Marcus de Murrieta vielleicht noch kurz aufzugreifen, das ist auch ein Weingut, wo noch andere Weine produziert. Das möchte ich vielleicht auch noch schnell hinweisen. Beim Astrales ist es wirklich Astrales Christina. Das ist Selektion von der Familie raus, wo sie die ältesten Rebsorten zusammensuchen, die sie haben und sehr peinlich genau arbeiten. Und dann gibt es einfach eine kleine Abfüllung. Und das ist nochmal ein Wein, der noch länger geht, bis er wirklich zu dem kommt, wo er ist. Und bei Marcus de Murrieta haben wir verschiedene Sachen. Sie haben jetzt in unserem Beispiel heute Abend den Reserva. Es gibt auch einen Gran Reserva.
Dort wieso hast du nicht den mitgebracht?
Ja. Ja. Nicht geschmolzen.
Ich habe den parat.
Senior Sam.
Ich habe den parat. Nein, ist gut. Gran Reserva. Und dann haben sie noch weitergemacht. Sie haben gesagt, wir müssen noch etwas machen für das Weingut. So eine eigene Linie. Das nennt sich Talmau. Ist ein Wein, der auch sehr potent ist, wo sie den Bordeaux einfach Konkurrenz bieten auf Augenhöhe. Und das Flaggschiff, das ist der Igai, Castillo Igai. Das ist ein Wein, der nur in den besten von den besten Jahren produziert wird. Also das ist das Weingut, seit 1872 besteht das, also 150-jährig. Und es gibt 52 Jahrgänge davon. Also ihr seht, das ist sehr rar. Und der letzte oder der aktuellste, den wir jetzt haben, ist der 2010er, den wir auf dem Markt anbieten können. Und ist auch ausgezeichnet worden als 100 Punkte Wein. Und das ist sicher
also das
eine lohnende Sache.
Das Maximum,
oder? Ist das Maximum, ja. Mhm. Und das ist auch ein Wein für die Ewigkeit.
Hey, schau mal, lass mal seine Sprache an. Das ist wirklich ein Wein-Fan, gell?
Und ein bisschen Spanien-Fan.
Ja, super.
Beides.
Si, muy bien.
Der Rioja, ja. Würdest du jetzt aber konkret so den Schultags... Also, nicht jetzt negativ gemeint, aber eher alltagstauglicher wie der Ribera del Duero, den wir jetzt probiert haben. So für ein Fest mit vielen Leuten, nicht jetzt das Familienfest, das du erwähnt hast, wegen dem Rioja, aber allgemein, wahrscheinlich der schmeckt am meisten.
Ja, das ist ein spanischer Geschmack, ist aber auch die Fruchtigkeit dahinter. Und was sie sehr gut machen, ist, dass es vermieden wird, das Sperrige, das Holzige, das ist das, wo Rioja all zusammen redet. Ja, der ist so erdig, da kannst du nicht trinken. Und da ist es jetzt wirklich anders. Sie wollen die Fruchtigkeit auch präsentieren. Sie wollen zeigen, dass sie modern sind. Und das präsentieren sie sehr gut.
Welchen hast du lieber, Elena?
Mir schmeckt jetzt ehrlich gesagt Ribera del Duero.
Sicher? Ja. Ja, ist mega dumm.
Ist bei dir umgekehrt. Sascha, wenn du müsstest einen Tipp abgeben,
ja,
wo
ich,
bist du?
Ich bin mehr auf der kantigen Seite, sprich auf der süßen, kräftigen Noten. Und das ist für mich Marcus de Murrieta. Das ist die Linie.
2-1.
Ja, tut mir leid. Das ist,
also der Rioja, oder?
Rioja, genau. Das hat aber nichts mit der Qualität zu tun, weil die Qualität von beiden Seiten ist für mich astrein verhebend. Ist ein sicherer Wert für alle. Da kann man tiptop einnehmen, geniessen in der Runde mit Kollegen, Freunden, Familie, was man will. Und wenn es dazu noch ein feines Essen gibt, wenn man sich Zeit nimmt, um etwas zu köcheln, dann kommt auch entsprechendes Feedback vom Genuss. Und der Genuss, finde ich, muss immer zu oberst sein.
Und muss beides zusammenstimmen, eben mit dem Essen und mit dem Wein. Danke viel mal, Sascha Erni, für die wunderbaren Geschichten. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, dass wir eine Reise gemacht haben heute durch Spanien. Wir haben richtig können eintauchen. Ja. Danke viel, viel mal. Und falls Sie Fragen haben, was auch immer zu Wein, selbstverständlich auch zu spanischen Wein, zu französischen, zu italienischen, zu all dem, was wir jetzt schon behandelt haben, zu weiter Wein, dürfen Sie uns die sehr, sehr gerne stellen per Mail auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Es darf auch eine einfache Frage sein. Es darf
unbedingt.
Unbedingt. Für das sind wir eben da. Wir sind ja auch keine Experten, ganz du.
Findest
du? Ja.
Nein, natürlich nicht.
Und wir hoffen natürlich, dass wir Sie eben ein bisschen begeistern können mit unserer Spanien-Ausgabe hier bei Weinfach über Rioja und Ribera del Duero. Eine gute Heimreise euch. Die. Danke
vielmals. Merci vielmals.
Ja.
Danke.
Muchas gracias.
Und Prost.
Con mucho gusto.
Ja. Schön.
Nochmal.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch. Thank you.